Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber sitzt wie immer Michael. Michael, Mitte Februar war nicht nur Fasching, die Fasend, alle waren bunt verkleidet unterwegs, sondern am selben Wochenende fand auch die Münchner Sicherheitskonferenz statt. Hast du die so ein bisschen verfolgt neben der ganzen Fasend?
Ja, klar, natürlich. Also als politikinteressierter Mensch schaut man da natürlich drauf und hat das natürlich auch in der Presse dann in der Berichterstattung wahrgenommen.
Ja, was war für dich so das Besondere dieser Münchner Sicherheitskonferenz oder was ist dir hängen geblieben?
Ja, also ich würde sagen, die Rede des US-Außenministers, der nochmal aus meiner Sicht die Hand Richtung Europa gereicht hat, aber auch nochmal klar gemacht hat, wie man gemeinsam zusammenarbeitet, dass Europa auch Verantwortung für sich selbst übernehmen muss und dass man endlich mal ins Tun kommen sollte.
Genau das, großes Highlight Marco Rubio, aber auch Bundeskanzler Friedrich Merz hat gesprochen und unter anderem auch der chinesische Außenminister, dessen Rede weniger wahrgenommen wurde in der breiten Presse, die aber sehr wichtig war, sagt zumindest mein Gesprächspartner Nico Lange, er ist Politikberater, Politikwissenschaftler. Er war auf der Münchner Sicherheitskonferenz gewesen, vor Ort, hat sich auch mit vielen dort unterhalten, hat ein bisschen über die Stimmung dort erzählt, wie es war und welche Themen wirklich wichtig waren, abseits dieser großen Reden von Rubio oder Merz. Und ja, sein Einblick in die Münchner Sicherheitskonferenz und das, was für uns in Deutschland und Europa auch wichtig wird in puncto Sicherheit und Verteidigung, das hört ihr alles jetzt. Ich im Gespräch mit Nico Lange. Mitte Februar, während fast ganz Deutschland im Faschingsphasen- oder Karnevalsfieber war, fand in München die Sicherheitskonferenz statt. Vor einem Jahr hatte der US-amerikanische Vizepräsident J.D. Vance mit seiner Rede die Welt auf den Kopf gestellt und insbesondere die Europäer vor selbigen gestoßen. Deshalb waren die Erwartungen, dass dieses Jahr wieder alle westlichen Verbündeten an einem Strang ziehen werden, mehr als gedämpft, um es mal vorsichtig auszudrücken. Was dieses Jahr auf der Münchner Sicherheitskonferenz passiert ist, welche Themen im Fokus standen und wo die Reise hingeht, darüber spreche ich mit Nico Lange, Politikwissenschaftler und Berater. Hallo Herr Lange, schön, dass Sie da sind, dass Sie mir zugeschaltet sind via Zoom und ich hoffe, Sie konnten sich schon ein wenig von der Münchner Sicherheitskonferenz erholen.
Na, ehrlich gesagt nicht. Und es geht direkt weiter, aber die Themen sind doch ernst genug. Erholung muss leider später stattfinden.
Das muss warten. Wir versuchen gerade mal so einen kleinen Recap, fangen aber mal vorne an. Mit welchen Erwartungen sind Sie denn auf die diesjährige Sicherheitskonferenz gefahren, insbesondere mit dem im Hinterkopf, was im vergangenen Jahr passiert ist? Stichwort J.D. Vance.
Ja, ich muss gestehen, ich habe das letztes Jahr schon nicht gut gefunden, zu sagen, die Münchner Sicherheitskonferenz, das war die Rede von J.D. Vance. Ich finde es auch dieses Jahr nicht gut zu sagen, das war jetzt die Rede von Marco Rubio. Es gibt viele wichtige Dinge, die unsere eigene Agenda betreffen und es wird der Sache nicht gerecht. Meine Erwartung ist leider nicht erfüllt worden. Ich habe erwartet und gehofft, dass es ein vernünftiges Gespräch gibt zwischen Amerikanern und Europäern über sowas wie eine geordnete Übergabe. Also die amerikanische Strategie ist ja erkennbar zu sagen, konventionelle Verteidigung und Abschreckung in Europa müssen künftig die Europäer allein machen. Mhm. Und wir Amerikaner sind nur in einer secondary role, sozusagen in einer unterstützenden Rolle. Und das muss man doch aber geordnet machen. Und nicht auf der Basis von Gerüchten oder Vermutungen. Hm. Und da gibt es die einen hinter den Kulissen gerade, die sich große Sorgen machen, dass die Amerikaner ungeordnet irgendwie abziehen oder Fähigkeiten rausziehen. Und dann gibt es die anderen, die immer noch begeistert aufspringen und jubeln in der Hoffnung, dass dann die Amerikaner vielleicht doch bleiben und dass dieser Plan nicht umgesetzt wird. Und das ist unbefriedigend, weil das ja heißt, dass eine sehr wesentliche strategische Frage für die europäische Sicherheit nach dieser Münchner Sicherheitskonferenz weiter völlig ungeklärt bleibt.
Wir gehen darauf auch gleich noch genauer ein, was das bedeutet für uns und natürlich auch dann für das transatlantische Verhältnis zu den USA. Bleiben wir erst nochmal bei der Sicherheitskonferenz an und für sich. Wie war denn die Stimmung in diesem Jahr und lässt sich aus dieser allgemeinen Stimmung auf der Konferenz überhaupt etwas ablesen? Sie haben es ja jetzt eben auch schon so ein bisschen angedeutet, es war eher unbefriedigend und es gab so nicht wirklich klare Ansagen. Wie haben Sie die Stimmung wahrgenommen?
Es gibt ja unterschiedliche Konferenzen, die Stimmung auf den Fluren, die Stimmung im Saal, die Stimmung in irgendwelchen Dingen, die in Hinterzimmern passieren, die Stimmung bei Experten, die Stimmung bei Politikern. Wenn ich das zusammenfassen müsste, würde ich sagen, bei sehr vielen Leuten gibt es großen Druck, endlich konkret und ernsthaft die notwendigen Dinge zu tun. Bei politisch Handelnden gibt es viel zu viel Selbstzufriedenheit und dann auch noch so eine Empfindlichkeit. Also wenn man strategische Fragen anspricht, dann ist man gleich super empfindlich. Aber wir machen doch alles und wir geben doch viel Geld aus und überhaupt etwas, was, finde ich, auf so eine Konferenz überhaupt nicht hingehört. Sondern da muss man doch, wenn man da nicht offen spricht, wo denn sonst? Also mein Fazit ist, dass die Stimmung schon ist, es kommen noch ernstere Zeiten auf uns zu. Und wenn ich noch einen polemischen Punkt hinzufügen darf, man hatte den Eindruck, die Amerikaner haben Pläne, Chinesen haben Pläne, die Russen, die gar nicht dabei waren, aber die Krieg führen, die haben auch Pläne. Aber wir haben irgendwie keine. Wir haben keine positive Vorstellung davon, wo wollen wir das Ganze denn hinbringen? Wie soll das denn aussehen? Wohin wollen wir das gestalten? Soll es alles so defensiv und reaktiv und auf die Vergangenheit ausgerichtet? Deswegen bin ich eigentlich eher sorgenvoll aus der Münchner Sicherheitskonferenz rausgekommen.
Was waren denn für Sie die zentralen Aussagen oder die interessantesten Aussagen der Münchner Sicherheitskonferenz, die Sie mitbekommen haben, die vielleicht auch in den breiten Medien untergegangen sind, die sich ja sehr stark auf insbesondere die Rede von erst Friedrich Merz und dann Marco Rubio, dem US-Außenminister, konzentriert haben? Was waren für Sie so zentrale Aussagen, die ja Sie vielleicht auch sorgenvoll stimmen, vielleicht aber auch hoffnungsvoll?
Ich fand sehr gut die im Grunde verspätete Antwort des deutschen Bundeskanzlers auf die Rede von J.D. Vance aus dem letzten Jahr in seiner Rede, in der er ganz klar gesagt hat, diese Externalisierung der amerikanischen Innenpolitik auf Europa und auf die ganze Welt, das lehnen wir kategorisch ab. Weil diese J.D. Vance-Rede, Marco Rubio hat das ja weitergeführt, ja im Grunde sagt, wir teilen jetzt die Welt ein, wir Amerikaner, in mager und nicht mager. Und wer sozusagen nicht mager ist, der ist so eine Art woke Demokraten, die wir bekämpfen. Das wird ja dann häufig auf viele Europäer angewendet. Und wir wollen, dass es überall, auch in Europa, im Grunde rechtspopulistische Regierungen gibt, die so sind wie mager und dann wird alles gut. Und das fand ich gut und richtig, dass der Bundeskanzler das ganz klar abgelehnt hat. Das kann man auch nicht akzeptieren und das ist wichtig, dass das ein CDU-Bundeskanzler macht, damit nicht so eine Diskussion anfängt, ach, vielleicht haben die ja doch irgendwie recht und vielleicht gibt es ja nicht doch irgendwie Punkte, sondern das geht kategorisch nicht. Wir reden hier von internationaler Politik und das gehört schlicht und einfach nicht dahin. Mal ganz abgesehen davon, dass es sicherlich auch genug Leute gibt, die, wenn sie wollten, eine Rede über den Niedergang der Vereinigten Staaten von Amerika halten könnten. Wo ICE-Agenten Menschen auf der Straße erschießen, haben wir alle gesehen. Aber das gehört da nicht hin. Wir reden hier von internationaler Politik. Das fand ich gut. Ich habe mir Gedanken gemacht über die unterrepräsentierte in der Debatte, auf jeden Fall unterrepräsentierte Rede des chinesischen Außenministers Wang Yi. Der ja unverblümt das Angebot macht an viele in Europa. Also wenn es mit den Amerikanern nicht so klappt, dann sind wir Chinesen euer Freund. Und leider gibt es ja da auch eine Anfälligkeit bei vielen. Und auch der viel gelobte kanadische Ministerpräsident Carney, der jetzt in München nicht war, weil es in Kanada ein Attentat gab und er zu Hause bleiben musste, ist auch verständlich, der in Davos so gelobt wurde, der war ja eine Woche vor seiner Davos-Rede in China und hat da sehr weitgehende Dinge vereinbart. Und diese Schaukelpolitik, die halte ich für eine große Gefahr, wenn jetzt Leute in Europa auf die Idee kommen, wir machen jetzt wieder mehr mit den Chinesen, weil um die Amerikaner auszubalancieren. Und vielleicht noch ein drittes, das betrifft uns dann sehr eng in Deutschland. Es war ja sehr viel Technologie- und Industriediskussion bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Das ist überhaupt der Trend der letzten Jahre, dass es immer konkreter wird bei Technologie und Industrie und Rüstung und Verteidigungswirtschaft, finde ich auch gut. Die Bundesregierung, das Verteidigungsministerium, wir haben ein Umsetzungsproblem. Also das Geld ist jetzt da, das ist auch entschieden. Aber es wird im Grunde das Gleiche gemacht wie immer, nur mit mehr Geld. Und das reicht einfach nicht. So, das sind vielleicht so die drei Dinge, die mir aufgefallen sind. Aber wie gesagt, jeder hat so seine eigene Münchner Sicherheitskonferenz. Anderen sind andere Dinge aufgefallen.
Ja, aber das sind ja schon mal drei sehr, sehr interessante Punkte. Also ich glaube insbesondere die Rede des chinesischen Außenministers ist an ganz vielen vorbeigegangen. Ich muss gestehen, ich habe auch nur so am Rande mitbekommen, dass er überhaupt gesprochen hatte, aber könnte jetzt auch nicht sagen, was genau Inhalt war. Wir können da später gerne nochmal genauer drauf eingehen.
Bei Chinesen auch immer nicht so leicht, weil die, also die Vortragsweise ist immer sehr langweilig und die Veränderungen sind häufig so ganz kleine Nuancen, okay, die nur China-Experten dann wirklich verstehen. Das muss man auch zugeben, das ist immer schwierig. Ja?
Okay, aber auch interessant. Also es ist ja auch, diese Nuancen sind ja auch sehr, sehr wichtig. Ich würde aber gerne bei dem einsteigen, was Sie auch genannt haben, nämlich Friedrich Merz und seiner Rede. Er hat in seiner Rede festgestellt, auch nochmal gesagt, konkret gesagt, dass die Beziehung zwischen USA und den Europäern eben nicht mehr in dieser alten Form existiert, wenn sie das überhaupt je getan hätte, wie er es gesagt hat. Gleichzeitig hat er aber die Hand über den Atlantik sozusagen ausgestreckt, weiterhin zusammenzuarbeiten und nannte für diese Zusammenarbeit die NATO als den zentralen Ort. Da habe ich mich gefragt, also zum einen hat er recht damit und zum anderen, warum geht er diesen Umweg über die NATO? Glaubt er, dass das der einzige Weg ist, wie man mittlerweile transatlantisch zusammenarbeiten kann? Also geht die direkte Zusammenarbeit nicht mehr? Oder verfolgt er andere Ziele damit, dass er die NATO eben ins Spiel bringt?
Wir haben eine US-Regierung, die offen sagt, sie will, dass die AfD an die Macht kommt in Deutschland. Mhm. Da darf man auch nicht um den heißen Brei herumreden. Das steht in der nationalen Sicherheitsstrategie wenig verklausuliert so drin. Das kann man aus den Reden von Vance und Rubio ablesen. Das sind die Aktivitäten von Elon Musk und anderen. Es hat sich ja auch ein Unterstaatssekretär des Verteidigungsministeriums wieder mit AfD-Vertretern getroffen, parallel zur Münchner Sicherheitskonferenz. Also die Amerikaner versuchen ja, Einfluss zu nehmen auf die Frage, wer in Deutschland regiert. Da kann ich einen Bundeskanzler verstehen, der sagt, nee, das möchte ich nicht. Die NATO ist der zentrale Ort für das transatlantische Verhältnis, weil die Sicherheitsfragen in Europa, in der Ukraine, die uns am meisten bedrängen, mit den Amerikanern gemeinsam geklärt werden müssen. Und der Kanzler richtet sich ja damit auch gegen diejenigen, die sagen, oh, mit den Amerikanern ist alles schwierig, zum Beispiel aus erstgenanntem Grund. Und jetzt machen wir alles alleine. Mhm. Das können wir aber nicht. Wir müssen auch, wenn es schwierig ist, mit den Amerikanern weiter einen Weg finden. Also ich finde, das ist eine gute Linie. Ich hätte da auch gar nichts dran auszusetzen. Ich hätte immer nur die Frage an den Kanzler, okay, was wird denn jetzt umgesetzt? Weil wir tatsächlich in der Umsetzung ein Problem haben. Und wenn man das Richtige sagt, aber es dann nicht macht, dann entsteht ja auch eine Lücke, die tendenziell größer wird.
Das heißt, wir brauchen die Amerikaner und die NATO. Ist das aber dann wirklich das Einzige, wo wir mit den Amerikanern noch reden können, weil direkt funktioniert einfach gar nicht mehr? Oder sehen Sie da noch irgendeine Hoffnung, dass die Amerikaner vielleicht oder dass man mit den Amerikanern vielleicht anders umgehen muss, um nicht den Umweg sozusagen über die NATO gehen zu müssen?
Also im Moment habe ich den Eindruck, der Bundeskanzler selbst hat ein sehr gutes persönliches Verhältnis zu Donald Trump und bewahrt sich das auch. Mhm. Und das ist ja für Deutschland und auch für Europa sehr viel wert. Und gleichzeitig gibt es viele Stellen, wo man auch sich klar machen muss, dass man nur mit Trump recht geben und, ich sage das jetzt mal böse, sich einschleimen bei den Amerikanern auch nicht die Dinge erreicht, die im deutschen Interesse sind. Mhm. Also ich muss sagen, ich habe da viel Verständnis dafür. Und er hat ja auch durch sein direktes Verhältnis zu Trump einiges erreichen können in Bezug auf das Pearl-Programm der NATO, die Unterstützung der Ukraine, gewisse andere Fragen. Aber wir müssen eben auch sehen, es gibt erhebliche Schwierigkeiten mit den Amerikanern zu bewältigen. Und wenn es zum Beispiel bei den Amerikanern um kritische Rohstoffe geht, wenn es um Handelsfragen geht, dann ist das ja nichts, was Deutschland alleine überhaupt lösen kann. Das muss man immer gemeinsam in der Europäischen Union hinbekommen. Das ist keine bilaterale Frage.
Ja. Der US-amerikanische Außenminister Marco Rubio hat ganz oder hat andere Töne angeschlagen. So hat man es zumindest in den Medien lesen können. Seine Rede klang im Vergleich zu der seines Kollegen J.D. Vance aus dem letzten Jahr sehr, sehr viel versöhnlicher in Bezug auf Europa. Er machte aber auch deutlich, dass Europa sich selbst verteidigen müsste, das haben wir schon angesprochen, und sagte am Ende, Zitat, gestern ist vorbei, die Zukunft ist unausweichlich. Hat Marco Rubio denn diese unausweichliche Zukunft genauer definiert? Also wie stellt sich die USA diese Zukunft, auch diese transatlantische Zukunft denn eigentlich vor?
Ja, das ist gar nicht so einfach, darauf zu antworten. Und wir haben erkennbar auch in der deutschen Debatte Schwierigkeiten damit. Ich glaube, wir kommen der Sache näher, wenn wir die Kulturkampffragen und die Wirtschafts- und Technologiefragen voneinander trennen. Mhm. Weil für Magerbelehrungen sollten wir nicht offen sein. Wir brauchen auch keinen amerikanischen Außenminister, der uns erklärt, wie früher mal angeblich das gute, wahre, schöne Europa war und dass es jetzt irgendwie einen Verfall gegeben hat und dass die Amerikaner uns durch besonderes Unfreundlichsein jetzt helfen müssen, damit wir sozusagen das richtige Europa wiederentdecken. Mhm. Finde ich übrigens gefährlich nahe auch am Kreml-Diskurs. Und also ist auch komplett falsch, würde ich komplett ablehnen. Gleichzeitig ist richtig, gar nicht mit Blick auf Rubio, sondern mit Blick auf unsere eigene Agenda. Wenn wir jetzt die erhebliche Schuldenaufnahme nicht mit radikalen Reformen verbinden, wenn wir technologisch und in Innovationskraft nicht nach vorn kommen, dann könnte die These vom Abstieg richtig werden. Hm. Also aber ich sage das bewusst so, weil ich finde so einen Diskurs, wo hat Rubio vielleicht recht gehabt und so, den finde ich überhaupt nicht nützlich. Aber auf unsere Agenda zu gucken in Bezug auf Wirtschaft, Technologieführerschaft, Wachstum, die Grundlagen von allem, die wir machen und sich klar zu machen, okay, wenn es überall Wachstum gibt, nur in Deutschland fast gar nicht, wenn es riesige Schuldenaufnahmen gibt, aber bei jeder kleinen Reform wird jede Reformidee sofort öffentlich niedergeschossen, dann haben wir ein Problem. Und wenn man schon sieht, wie, das wird jetzt schnell zu einer deutschen Debatte, das ist aber in dem Kontext wichtig, wenn man sieht, Ausnahme von der Schuldenbremse für Infrastrukturen, ist genau das passiert, was viele befürchtet hatten. Das ist jetzt so ein Verschiebebahnhof im Haushalt geworden, aber kaum was, das wirklich strukturell nach vorne weist. Verteidigungshaushalt mit der Bereichsausnahme wird in Altbacken, in den alten Strukturen, nach den alten Planungen ausgegeben. Er bringt uns technologisch in Bezug auf Wachstum, in Bezug auf die Nutzung der eigenen Technologien und Innovationen bei Weitem bisher nicht so nach vorne, wie es das müsste. Dann muss man sich darüber Gedanken machen, damit man nicht am Ende die These vom Abstieg selbst wahrmacht.
Das ist ja trotzdem die Frage, also nicht nur, was lief in der Vergangenheit falsch oder richtig, darum ging es ja gar nicht, sondern diese Zukunft. Also Rubio hat ja mehr oder weniger, also zumindest im Gegensatz zu J.D. Vance, durchaus eine Hand ausgestreckt nach Europa, hat gesagt, wir wollen mit euch zusammenarbeiten für eine gemeinsame Zukunft, mehr oder weniger. Hat das aber offen gelassen. Ein Kollege aus den USA, der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom.
Aber das ist das nicht so ein bisschen so, das haben jetzt auch viele gesagt, so nach dem Motto, oh, es tut mir selbst weh, dass ich dich schlagen muss, aber lass uns doch zusammen in Urlaub fahren. Also ich finde es absolut vergiftet. Das ist toxisch. Ja, also gute Zukunft heißt, ihr müsst nur rechtspopulistische, nationalistische Regierungen haben. Ihr müsst das machen, was die Elon Musk dieser Welt wollen. Und dann sind wir wieder Partner.
Ja, das war ja meine Frage.
Das ist kompletter Unsinn. Das ist nicht transatlantisches Verhältnis. Das ist Unterwerfung.
Ja, nee, das war ja meine Frage gewesen, weil er hat diese Zukunft ja nicht konkret definiert, sondern er hat nur gesagt, so ja, das Alte ist vorbei und wir müssen jetzt einen Neuanfang wagen und hat aber gar nicht konkret gesagt, wie er sich das vorstellt. Und ich will ihn da auch überhaupt gar nicht widersprechen.
Das ist ja für uns schwierig, ne? Weil man muss sich, glaube ich, davor hüten, jetzt also kulturkämpferisch eine Gegenreaktion zu haben. Mhm. Man muss das versuchen auszublenden, um nicht in diese Diskussion zu kommen, die Amerikaner da führen. Und gleichzeitig muss man anerkennen, Wachstum, Technologieführerschaft, Investitionen, das läuft da. Und nicht bei uns. Man muss sich fragen, wie kommen wir zu Wachstum und Technologieführerschaft und Investitionen? Und wie bringen wir unser Land nach vorn? Und also ich glaube, wir kommen einfach mit dieser Kulturkampfdebatte, die da angeboten wird, kommen wir in der Frage, wie kommen wir in Deutschland voran, nicht weiter. Das ist die Schwierigkeit.
Ja. Würde ich nicht widersprechen wollen, und wenn man sich auch die anderen Meldungen anguckt, das wäre jetzt die nächste Frage gewesen, dann erkennt man zumindest einmal, dass die Europäer sehr, sehr vorsichtig gegenüber den Amerikanern geworden sind. Gavin Newsom, wie gesagt, Gouverneur von Kalifornien, war auch vor Ort und sagte in einem Interview mit der CNN, dass viele europäische Politiker den Schaden, den das transatlantische Verhältnis in den letzten Jahren unter der Trump-Regierung genommen hat, unwiderruflich sei. Also er hat da das Gefühl, dass die Europäer gar nicht mehr mit den Amerikanern zusammenarbeiten wollen, weil sie ihnen nicht mehr trauen. Würden Sie das so unterschreiben? Und ist das vielleicht der erste Schritt, dann diese Kulturkämpfe nichts mehr anzugehen, sondern zu sagen, okay, nee, sorry, wenn ihr nicht mehr richtig mit uns arbeiten wollt, dann machen wir jetzt erstmal auch langsam.
Ja, ich glaube, die Europäer wären falsch beraten, wenn sie sozusagen sich auf eine Verlängerung der Auseinandersetzung Newsom gegen Trump einlassen. Also ich kann ja eine europäische Position beziehen, völlig unabhängig davon, was Gavin Newsom darüber denkt. Also ich meine, der hat ja sowieso an Europa kein Interesse, der hat an sich selbst Interesse. Mhm. Also die Belehrung von Gavin Newsom, finde ich, brauche ich genauso wenig wie die von Marco Rubio. Was wir brauchen, ist eine europäische Agenda, und die fehlt. Ja, die Amerikaner haben einen Plan, die Chinesen haben einen. Mhm. Die Russen, die Krieg gegen uns führen, die haben auch einen. Aber wo ist denn jetzt unser? Unser Plan ist, oh, wir wollen irgendwie am transatlantischen Verhältnis festhalten, aber doch wollen wir Trump irgendwie kritisieren. Das ist ja nicht nur von den Amerikanern im Grunde passiv-aggressiv. Wenn man ehrlich ist, ist es von unserer Seite ja auch passiv-aggressiv. So, was ist jetzt unser Plan, um zum Beispiel konventionelle Verteidigung in Europa stärker zu übernehmen? Weil in dem Sinne, wenn wir das machen und wenn wir eigene Stärke da wirklich aufbauen, dann können wir auch wieder sozusagen mehr auf Augenhöhe mit den Amerikanern über diese Frage sprechen. Aber so ist es so, wir sind freundlich zu den Amerikanern, weil wir Angst haben, dass sie die Fähigkeiten für die europäische Sicherheit schneller als aus Europa abziehen und wir dann mit dem Problem nicht klarkommen. Mhm. Nur das verdeckt ja die tatsächliche Diskussion, weil man gar nicht mehr weiß, was denkt wer wirklich. Ja, wenn also alle nur noch sagen, oh Daddy und toll und Trump tippitoppi, und zu Hause im Fernsehen sagen sie dann, oh Trump, das ist aber schrecklich, weil man denkt, man kann da noch innenpolitisch ein paar Punkte damit sammeln. Mhm. Und das ist, finde ich, ein Defizit auch bei dieser Münchner Sicherheitskonferenz. Wo wird denn jetzt mal wirklich offen gesprochen? Mhm. Wo gibt es denn jetzt mal wirklich Klartext? Wo packen wir jetzt mal diese ganzen Sachen beiseite? Jeder verhält sich irgendwie taktisch, finde ich. Ja. Ja, man weiß, man muss die Dinge selbst machen, man will aber Trump auch nicht verprellen. So schwierig.
Wie sähe denn ein idealer Umgang aus?
Ja, ein Vorschlag, den ich gut fand, auch selbst gemacht habe, neben anderen, ist zu sagen, lass uns doch gemeinsam zum Beispiel unter dem stellvertretenden Oberbefehlshaber der NATO in Europa, das ist immer ein europäischer, das ist gerade ein britischer Admiral, zusammensetzen und überlegen, wie machen wir das denn jetzt? Mit einer, wenn Sie so wollen, eine geordnete Scheidung. Wann gehen welche Fähigkeiten der Amerikaner raus? Wann werden sie durch die europäische ersetzt? Wenn man so miteinander spricht, bringt man die Amerikaner ja auch dazu, mal klar zu sagen, was wollen sie machen, bis wann? Und dann hat man auf diese Art und Weise ja ein gemeinsames Gespräch über europäische Sicherheit. Aber kontrafaktisch zu hoffen, wenn man nur freundlich genug ist, dann bleiben die Amerikaner, ist, glaube ich, nicht sinnvoll. Und sich ständig davon zu überraschen zu lassen, wie das letzte Woche war. Zwei Generäle werden aus NATO-Kommandostrukturen zurückgezogen. So, das kommt so holter die Polter. Und da muss man irgendwie damit umgehen. Das ist ja nicht gut. Das ist vor allen Dingen für die Sicherheit nicht gut. Und auch jetzt wieder, also ich meine, heute beginnen Verhandlungen in Genf. Und die Europäer sind überhaupt nicht im Film. Was wollen die Amerikaner da eigentlich erreichen mit der Ukraine und mit Russland? Aber das ist doch eine wesentliche Frage europäische Sicherheit. Hm. Und darüber ganz offen zu sprechen und das gemeinsam anzugehen, daran mangelt es gerade sehr stark.
Ja, aber Sie waren ja auf dieser Konferenz, wo ja auch ganz viele Personen zugegen waren, die eben dafür verantwortlich sind. Also gibt es solche Gespräche gar nicht oder finden sie nur so statt, dass man nichts davon mitbekommt?
Naja, es gab schon viele Gespräche, aber zum Beispiel zu dem Berlin-Format zur Ukraine ist Marco Rubio nicht hingegangen. Da kann man jetzt zwei Schlüsse draus ziehen. Entweder weiß er gar nicht, was geplant ist für diese Verhandlungen in Genf, weil das gar nicht über ihn läuft, sondern nur bei Witkow und anderen. Mhm. Oder er weiß es und es ist so unangenehm für ihn, dass er sagt, okay, damit möchte ich mich nicht gemein machen, weil es schon wieder um einen neuen Versuch geht, die Ukraine zum Aufgeben zu zwingen oder ähnliches. Und dass dieses sozusagen, das ist ja eine missliche Lage. Und man fragt sich ja dann auch, wenn jetzt der US-Außenminister und nationale Sicherheitsberater zu einem wesentlichen Thema der europäischen Sicherheit, bei dem die Amerikaner involviert sind, Ukraine, wenn er dazu nicht sprechen will, auch nicht hinter den Kulissen, mit wem muss man denn reden bei den Amerikanern, um da mal ein vertrauensvolles Gespräch zu führen? Offensichtlich ist das aber nicht gewünscht. Die Amerikaner machen Ukraine-Politik völlig ohne die Europäer. Nur wenn die Europäer sich aufzwingen mit so einer Art diplomatischen Feuerwehr, dann können sie irgendwie das Schlimmste verhindern. Also ich beschreibe das so ausführlich, weil das, glaube ich, vielen, das, was ich gerade gesagt habe, vielen im Kopf rumging. Mhm. Ja, und das ist ja auch schön, wenn da ein amerikanischer Senator ist, der tränenreich darüber redet, wie schön das früher im transatlantischen Verhältnis war. Will das jetzt auch gar nicht zu sarkastisch darstellen, aber was bringt uns gerade das gerade? Which needle is this pushing? Was ändert das jetzt? Wie können wir sozusagen aufeinander Einfluss haben? Wie können wir beeinflussen, was Trump wirklich macht in Bezug auf europäische Sicherheit? Das ist schon etwas, ja, wo es zumindest Jahre gab, wo wenigstens dann hinter den Kulissen offen zwischen Europäern und Amerikanern gesprochen wurde darüber, mit denen, die wirklich Einfluss haben.
Ja, ich hatte dieses Zitat von Newsom gar nicht wegen ihm selbst rausgesucht, sondern tatsächlich fand ich seine Aussage interessant, eben, dass er festgestellt hat, dass die Europäer sagen, ja sorry, aber der Schaden ist unwiderruflich und das ist tatsächlich auch aus europäischer Sicht ist das vorbei, was mal war, und wir müssen jetzt neu anfangen. Nur wie das aussehen wird, wissen wir eben beide noch nicht. Also ich fand das eher als Aussage und als Beobachtung von Newsom interessant. Gar nicht so sehr, also ich glaube gar nicht, dass er das irgendwie in einer, weiß ich nicht, welcher Tränendrüse er da drauf drücken wollte. Ich glaube, das war einfach eine Feststellung, so habe ich es zumindest gelesen, dass auch jetzt die Europäer sagen, ja, sorry, wir sind jetzt in einem neuen Zeitalter angekommen und du kannst jetzt nicht mehr, auch wenn du irgendwann vielleicht Präsident werden solltest als Demokrat, in die gute alte Zeit geht's nicht zurück, weil hier ist einiges kaputt gegangen und wir müssen uns jetzt alle neu sortieren. Meine Frage war aber auch eben, wenn Sie sagen, bei diesem Berlin-Format, da war Rubio nicht dabei, ist das vielleicht auch gar nicht so schlimm? Also ist das vielleicht sogar dann auch eine Chance zu sagen, okay, dann ist er jetzt nicht dabei, wir kommen jetzt erstmal auf uns klar und wir machen jetzt mal unsere Pläne, weil, was ich neulich auch gelesen habe, war eine Statistik, wie viel Geld mittlerweile für die Ukraine-Hilfe ausgegeben wird, sowohl militärisch als auch humanitär, und da haben die Amerikaner im letzten Jahr einfach das massiv zurückgeschraubt und es sind nur noch die Europäer im Prinzip, die hier Geld geben. Also sind die Fakten nicht einfach schon so, dass wir Sicherheit selbst schreiben? Nur es redet keiner darüber.
Ja, interessant ist zunächst mal, also Sie haben recht, Newsom sagt, das ist unwiederbringlich vorbei. Interessant ist doch, dass am Freitag der Bundeskanzler genau das auch sagt.
Ja.
Der sagt nicht, es ist under destruction, wie das Motto der Münchner Sicherheitskonferenz war, sondern es ist schon kaputt.
Ja.
Aber am Samstag nach der Rubio-Rede, der deutsche Außenminister und Verteidigungsminister springen begeistert auf in der Hoffnung, dass es doch nicht kaputt ist. Weil Marco Rubio die Namen einiger europäischer Komponisten freundlich erwähnt hat. Ich sage das jetzt mal ein bisschen spöttisch. Also dann kann man sich ja die Frage stellen, okay, wenn Merz zu dieser Erkenntnis gelangt ist, wie setzt er das denn jetzt um? Das ist ja auch das, was ich meine mit dem Umsetzungsproblem.
Ja.
Also Analytiker in Chief ist das eine, aber das muss man dann auch in der eigenen Regierung und mit dem konsequenten Handeln umsetzen. Und ganz besonders wichtig ist, wenn Deutschland das macht. Was die Ukraine-Hilfe betrifft, haben Sie recht. Die Europäer machen da viel mehr als die Amerikaner. Die Amerikaner machen finanziell gar nichts mehr, aber trotzdem sitzen die Europäer ja nicht dabei in Genf, wenn die Amerikaner da verhandeln. Und die Frage ist auch nicht, machen wir viel? Die Frage ist, lösen wir das Problem? Mhm. Und um zur Problemlösung beizutragen, sollten die Europäer zum Beispiel die Schattenflotte in der Ostsee endlich stoppen, aufhören damit, Geld für Uran, andere Energierohstoffe, indisches Öl und so weiter nach Russland zu transferieren. Weil die Europäer ja sich selbst ins Knie schießen. Sie helfen der Ukraine und gleichzeitig unterstützen sie Russland, mindestens mal mit diesem Geld. Hm. Und das würde ja auch die Verhandlungen für die Ukraine vereinfachen, wenn die Europäer mit den Instrumenten, die sie haben, dazu beitragen, dass die russische Verhandlungsposition schwächer wird. So funktioniert das ja auch bei Verhandlungen.
Klar.
So, und dann ist man natürlich auch glaubwürdiger, wenn man das macht. Und dann, wenn man das machen würde, könnte man auf die Idee kommen als Europäer, wir haben jetzt so eine Position der Stärke aufgebaut und in dieser wesentlichen Frage der europäischen Sicherheit reden wir selbst mit den Russen. Aber erst dann. Also jetzt es gibt ja auch manchen in Deutschland, der das sagt, oh, wir brauchen da diplomatische Kanäle, oder es gibt Leute in Frankreich, die sagen, der Macron soll mit dem reden. Also nicht aus einer Position der Schwäche, sondern muss man auch erstmal die starke Position aufbauen und dann auch sagen, was man will. Also nur sozusagen sich anzuhören, was Putin will, um dann bei uns allen zu erklären, die Ukraine muss dann halt das machen, was Putin gern hätte. Das ist ja keine Diplomatie oder Verhandlung.
Mhm. Bedeutet eine Position der Stärke ein europäischer Atomschirm? Darüber wird ja jetzt nach der Münchner Sicherheitskonferenz sehr groß debattiert. Merz hat gesagt, er redet mit Macron über einen gemeinsamen atomaren Schutzschirm. Ist das die richtige Antwort? Ist das der richtige Weg Ihrer Meinung nach? Oder liegt der Weg nicht im Nuklearen, sondern, wie Sie es anfangs gesagt haben, eigentlich im Konventionellen, in der konventionellen Stärke?
Also ich halte diese Diskussion über europäischen Atomschirm, wie die Diskussion über europäische Armee auch, für eine Ablenkungsdebatte. Mhm. Für irgendeine Großfrage, die man aufruft, damit man die konkreten aktuellen Fragen nicht beantworten muss. Und die konkrete aktuelle Frage ist, Putin zum Waffenstillstand und zum Frieden zu drängen in der Ukraine. Und es ist die Frage der konventionellen Verteidigung und konventionellen Abschreckung in Europa. Diese Frage ist konkret aufgerufen für die Europäer. Die müssen wir in den militärischen Fähigkeiten, in den industriellen Fähigkeiten so schnell beantworten wie möglich. Da sind wir viel zu langsam. Das ist das zentrale Element. Und dann kommt hinzu, dass wir noch Instrumente haben, um Russland ins stärkere Überlegen zu bringen über Waffenstillstand und Frieden, die wir bisher nicht nutzen, wo man sich fragen muss, okay, nach 4 Jahren Krieg, warum machen wir das nicht? Hm. Ich sehe nicht, wo uns diese Debatte über einen Atomschirm weiterbringen soll gerade und was das hilft, außer dass das immer interessant klingt, wenn einer sagt, aha, aber der Atomschirm, und dann kann man darüber sinnieren und so. Was hilft das konkret in der Situation, weiß ich nicht. War auch ein interessanter Widerspruch, finde ich, dass der Kanzler selbst sagte, ja, wir müssen vertraulich mit den Franzosen und den Briten über einen Plan B reden, nennen wir es mal so.
Ja.
Das gehört nicht in die Öffentlichkeit und dann spricht das selbst in seiner Rede öffentlich an. Ja, was denn jetzt?
Okay, also wir sind, ich würde sagen, es gibt noch sehr, sehr viel zu tun auf Seiten der Europäer.
Naja, Arbeitsagenda jetzt, ne? Also nach der Münchner Sicherheitskonferenz erholen ist nicht, sondern da muss jetzt Arbeit gemacht werden.
Da muss Arbeit gemacht werden. Wir sind gespannt, was in den nächsten Wochen, Monaten, ich hoffe nicht Jahren, dabei herumkommt, sondern dass es, wie Sie sagen, schneller geht, dass wir uns auch konventionell auf eine starke Position in Deutschland und Europa heranarbeiten können und diese schaffen können, um dann auch wirklich mitreden zu können. Und wie es um das transatlantische Verhältnis zwischen Europa und den USA aussieht, ich glaube, darüber müssen wir nochmal in einer gesonderten Folge in Ruhe drüber sprechen, weil das ja auch sehr, sehr schwierig ist.
Es gibt ja einen NATO-Gipfel in der Türkei dieses Jahr.
Ja.
Hochinteressant. Ich glaube, bis dahin und rund um diesen NATO-Gipfel in der Türkei wird es sehr viele interessante Gespräche noch geben können.
Absolut. Wir halten das fest. Herr Lange, wir werden uns widersprechen. Ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch. Ich wünsche Sie, hoffe, Sie können sich trotzdem ein wenig jetzt von der Sicherheitskonferenz von den 3 Tagen erholen. Und bis dahin alles Gute und vielen, vielen Dank für Ihre Einblicke.
Bis bald. Danke für die Einladung.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Union Stiftung.